Während eines heftigen Gewitters brachte die Mutter ihren kleinen Sohn ins Bett. Und sie wollte gerade das Licht ausmachen, als plötzlich eine kleine, zittrige Stimme sagte: "Schläfst du heute bei mir, Mama?" Die Mutter lächelte ihn an und sagte: "Nein, Schatz, ich kann heute nicht bei dir schlafen. Ich muss bei Papa schlafen." Ein langes Schweigen wurde schließlich von seiner zittrigen kleinen Stimme durchbrochen und das Kind sagte: "Papa ist ein Angsthase." Erinnert sich jemand, in welcher Reihe wir uns gerade befinden? Keine Panik. Ich kann euch beruhigen, diese Geschichte war nicht unsere Geschichte, auch wenn es gestern hier gedonnert hat und gewittert hat. Das war nicht bei uns, bei jemand anderem wahrscheinlich. Ja. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, steht in Lukas 8, 22 bis 25. Und dort lesen wir Folgendes. Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren." Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Unterwegs legte sich Jesus schlafen, doch während er schlief, kam Wind auf. Der Wind steigerte sich zum Sturm, so dass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen: "Meister, Meister, wir kommen um!" Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Und er fragte sie: "Wo ist euer Glaube?" Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander: "Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?" Der Titel meiner Predigt heute lautet: Keine Panik, Gott ist in Kontrolle. Keine Panik, Gott ist in Kontrolle. Der Kontext, die Geschichte, in den Kontext, wo es eingebettet ist, ist: Jesus lehrte intensiv die Menschen. Viele Menschen, Tausende, zigtausende kamen zu ihm. Eine große Menschenmenge versammelte sich. Und es war teilweise kein Durchdringen zu Jesus. Jesus hatte die Angewohnheit, also wenn er gelehrt hat, wenn er gepredigt hat, da war kaum ein Durchkommen mehr zu ihm. Die Leute wollten ihn unbedingt hören, weil es so faszinierend war, ihm zuzuhören. Die Menschen drängten sich so stark um Jesus, dass er, wir lesen das in diesem Kontext, dass er sogar auf ein Boot steigen musste, um ein bisschen zurückzufahren, um die Menschenmenge und zu den Leuten sprechen zu können. Das war der Grund. Jesus stieg auf ein Boot, weil die Leute, die drängten regelrecht ihn in den See Genezareth. Und er sagte: "Komm, gib mir mal ein Boot, dass ich von hier aus jetzt zu euch allen sprechen kann." Und gleichzeitig, wo er zu den Leuten gesprochen hat, trainierte er die Jünger. Er erklärte ihnen die Gleichnisse und man muss sich das so vorstellen: Er redete zu den Leuten Gleichnisse, dann wandte er sich zu den Jüngern und sagte: "So, jetzt erkläre ich euch mal, was ich gerade erklärt habe, was ich gerade erzählt habe." Ihnen hat er Dinge erklärt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern etwas ganz Wichtiges, während er gesprochen hat. Er hat viel geredet, stundenlang hat er gesprochen und dann sagte er: "Wenn nachher Bedrängnis kommt." Das heißt, er sagt, er redete, er lehrte sie, er predigte und er sagt: "Aber es wird eine Zeit kommen, ihr Lieben, da kommt Bedrängnis." Und dann, Jesus spricht von Menschen, ihr müsst mal Markus 4, das ganze Kapitel lesen, und dort heißt es dann, er redet von Menschen, die Gottes Wort hören, die keine Wurzeln tragen, dann kommt Bedrängnis. Und dann sagt er, und dann sind das diese Leute, die nehmen Anstoß an mir. Was ist also das Ziel von Jesus? Jesus möchte, dass Menschen Wort Gottes hören, dass Wurzeln entstehen, damit, wenn Bedrängnis kommt, man keinen Anstoß an Jesus nimmt. Und jetzt sage ich euch mal, was ich in meinem Leben beobachte. Anstoß an Jesus zu nehmen, ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute nicht mehr bei Jesus sind irgendwann. Warum? Weil die Herausforderungen kommen im Leben und man denkt so: "Menschenskinder, Jesus, du kannst es doch ändern. Warum änderst du es nicht?" Und innerlich fängt man an, Anstoß an ihn zu nehmen Warum? Weil keine Wurzeln entstanden ist, weil der Glaube nicht gegründet ist. Jesus sagte, dass sie jetzt auf die andere Seite des Sees fahren soll. Er sagt, okay, jetzt, wir haben gesprochen, ich habe gelehrt und jetzt fahren wir an die andere Seite des Sees. Über Land ist es nämlich unmöglich. Die Leute standen dort, ein Durchkommen war nicht möglich und die Menschenmassen haben es nicht erlaubt. Die Jünger und Jesus, die waren müde. By the way, deswegen schlief Jesus. Er war müde. Also wenn ich den ganzen Tag predige, bin ich auch müde. Selbst wenn ich im Gottesdienst hier predige, ich bin auch müde. Also für mich Sonntagnachmittag, weil du alles gibst. Sie waren müde, es war Nacht und ein paar Groupies folgten Jesus. Wir lesen dort, dass ein paar Leute ins Boot stiegen und Jesus nachfolgten. Und wisst ihr, für manch einen sind das schon Gründe genug, um einen Sturm zu haben. Also Müdigkeit, nicht schlafen können und Leute, die einem keine Pause gönnen. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, ich habe 3 Kinder. Ey, das macht was mit dir. Wenn du müde bist, nicht schlafen kannst oder da man dich nicht lässt. Ja. Aber es wurde noch heftiger. Plötzlich zog ein richtig heftiger Sturm auf, heißt es in unserer Geschichte. Jetzt muss man wissen, der See Genezareth war bekannt dafür, dass dort heftige Stürme auch entstanden. Von einem Augenblick auf den anderen. Und diese Stürme wurden durch Fallwinde verursacht, die durch die umliegenden Gebirgszüge, bekannt als die Golanhöhen, entstanden. Ich selber war auch dort und ich habe die gesehen und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier. Also von da oben kommen die Winde mit einer so starken Wucht und Vehemenz plötzlich von einem Augenblick auf den anderen, diese Stürme konnten Wellen entstehen lassen, die bis zu 2 Meter hoch waren. Ja. Und diese Wellen natürlich, wenn du jetzt mit einem Boot dort bist, natürlich, klar, ist gefährlich, mit so ein kleines Fischerbütchen kommt ein 2 Meter Welle auf dich zu. Also da möchte ich am Land sein und nicht im Wasser. Und man muss dazu sagen, die Jünger waren erfahrene Fischer, also die waren Profis von ihrem Fach. Und wenn Jesus gesagt hätte, lass uns jetzt rüberfahren und sie schon gesehen hätte, Sturmanzeichen, sie wären nicht aufs Wasser gegangen, ins Wasser. Das heißt, das kam plötzlich. Plötzlich, von einem Augenblick auf den anderen entstanden Wellen, Wind und ein Sturm und sie drohten zu kentern. Es heißt hier, die Jünger waren in ernsthafter Gefahr. Und jetzt mal eine Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man mit Jesus unterwegs ist und in ernsthafte Gefahr kommt? Warum? Wir sind doch mit Jesus unterwegs. Der ist doch allmächtig. Der weiß doch alles. Warum bringt Jesus die Jünger in Gefahr? Was sind das für einer? Genau. Wir werden darüber sprechen. Wie kann es sein mit Jesus? Wisst ihr, viele Leute fragen sich das. Wie kann es sein? Ich glaube doch an Gott. Ich habe doch jetzt mit Jesus angefangen. Warum kommen solche Probleme? Warum wird es so schwierig? Warum hörst du? Warum kommt so ein Sturm in mein Leben? Die Jünger haben alles für Jesus stehen und liegen gelassen. Dieser Jesus, für den sie alles aufgegeben haben, führte sie nun direkt in einen Sturm aus ihrer Perspektive. Wie kann das zusammenpassen? Die Lage der Jünger hat zu uns auch Parallelen. Wie ist es möglich, und das stellen sich manchmal die Leute die Frage, wie ist es möglich, einem Gott zu vertrauen, der es zulässt, dass regelrecht perfekte Stürme in unser Leben eintreten können. Was mir neu aufgefallen ist, habe ich so noch nicht gesehen, war, guck mal, in Vers 22 lesen wir, eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Hier steht, kann man jetzt nicht so gut lesen, er sagte es zu seinen Jüngern. Er sagte es nicht zu den Menschenmassen, er sagte es zu seinen Jüngern. Und ich möchte dir Folgendes sagen, ich möchte, dass du Folgendes weißt. Wenn es um die Beziehung zu Jesus und die Lebensstürme geht, du gehörst Jesus. Er sagte es zu seinen Jüngern, du gehörst Jesus, Voraussetzung, du folgst Jesus nach. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, gehörst du nicht zu ihm. So bitter ist es.
Entscheidend ist nicht, ob du Worte von über Jesus hörst, entscheidend ist, ob du sein Jünger bist. Wir hören viel von Jesus, aber entscheidend ist, ob wir seine Jünger sind. Die Gemeinden, die Kirchen sind voll von Leuten, manchen nicht so voll von Leuten, die schon so viel von Jesus gehört haben. Aber entscheidend ist nicht, ihr Lieben, was wir von Jesus alles hören. Entscheidend ist, ob wir ihm nachfolgen. Amen. Ob du ihm nachfolgst, ob du sagst, ich möchte dir nachfolgen, komme, was wolle. Und diese Frage, ob du ein Jünger bist, kannst nur du beantworten. Das kann niemand anders außen beantworten, weil nämlich nach außen hin können wir oft so tun, als würden wir ihm nachfolgen. Judas war auch dabei in dem Boot. Aber wenn du ihm nachfolgst, dann darfst du wissen, dass du ihm gehörst und er sich um dich kümmert. Amen. Guck mal, und wir sehen das an einigen Beispielen. Zum Beispiel Petrus. Petrus war immer wieder verwirrt von dem, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat ihm die Dinge erklärt. Er zeigt ihm seine Liebe, er zeigt ihm, dass er ihm wichtig ist. Jesus weist Petrus und die Jünger zurecht, zum Beispiel als sie stritten, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und dann sagt Jesus, Leute, das ist doch, hört auf. Immer wieder nahm er sie zur Seite. Jesus schützt die Jünger vor den verdrehten Lehren der Pharisäer. Er nahm sie immer wieder zur Seite und er ermutigt Petrus im Glauben auf dem Wasser zu laufen. Er zeigt Thomas seine Wunden. Warum? Warum macht er das? Er zeigt immer wieder, ihr gehört mir. Ich zeige es euch. Ihr gehört mir. Schau, wenn du Jesus nachfolgst, dann kümmert er sich um dich. Amen. Du gehörst ihm und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Kein Sturm und kein Teufel. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Problem ist aber, und jetzt ist der springende Punkt, wir müssen diese Wahrheit erst lernen. Wir haben sie nicht gleich intus. So nach dem Motto, okay, ich fange jetzt an zu folgen und ich weiß ja schon, dass du immer bei mir bist. Nee, wir müssen das erst lernen. Und genau das möchten wir jetzt tun. Ich möchte jetzt über das Paradoxon der Stürme in unserem Leben sprechen. In Vers 22 heißt es, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Unterwegs legte Jesus sich schlafen. Doch während er schlief, kam Wind auf. Der Wind steigerte sich zum Sturm, sodass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Die Jünger hatten jetzt Folgendes zu lernen. Lektion Nummer 1. Wir können uns in der Mitte von Gottes vollkommenen Willen befinden und inmitten eines vollkommenen Sturms sein. Wir können uns inmitten von Gottes vollkommenen Willen befinden und inmitten eines vollkommenen Sturms sein. Die Jünger folgten Jesus nach. Sie gehorchten ihm und sie taten genau das Richtige. Sie lebten in seinem Willen und es zog ein Sturm auf. Wisst ihr, die Jünger hatten bisher wenige Stürme erlebt. Okay, sie haben ihre Familien verlassen, vielleicht ihren Job. Das hat schon was gekostet, keine Frage. Aber wisst ihr, die Sache mit Jesus war schon, die war aufregend. Die Leute sprachen über Jesus. Er hat Zeichen und Wunder getan, das war richtig cool. Und wisst ihr, wenn die Leute über Jesus sprachen, dann sprachen sie bestimmt auch über die Jünger. Und das war eine coole Sache, mit Sicherheit bei Jesus zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann kam der Sturm. Die Jünger dachten bisher, jawohl, jetzt lebe ich im Willen Gottes, jetzt geht's richtig los. Hey, jetzt geht die Post ab mit Jesus. Aber was sie nicht gelernt haben, ist Folgendes. Du kannst im Willen Gottes sein und dich gleichzeitig in dem heftigsten Lebenssturm befinden, den du dir ausdenken kannst. Das ist eine wichtige Wahrheit. Gottes Wille für unser Leben schließt Stürme nicht aus. Stürme sind keine Bestrafung für mangelnden Gehorsam, sondern können auf die Folge sein von meinem Gehorsam. Was meint ihr, was noch für Stürme auf Kirche zukommt, die einfach die Bibel anfangen weiterhin zu lehren? Stürme entstehen nicht immer wegen Ungehorsam oder weil ich was Falsches gemacht habe. Stürme im Leben entstehen, weil ich gesagt habe, ich folge Jesus nach. Komme, was wolle. Amen. Wenn wir den Ruf Jesu folgen, können wir uns inmitten von Stürmen wiederfinden, aber wir sind in Sicherheit, weil Gott bei uns ist. Denn Gott ist in Kontrolle. Und darum geht's. Gott ist in Kontrolle. Die Führung Gottes ist nicht immer klar. Kann das jemand bestätigen? Dass du manchmal denkst, Mensch, Gott, ich verstehe dich gerade nicht. Und dann denkt Gott manchmal, ja genau, du hast das mit mir zu tun. Gott, ich kann dich einfach nicht verstehen. Jawohl, ich habe das Universum geschaffen. Wir werden Gott nie verstehen. Wir werden nur staunen. Und manchmal müssen wir Vertrauen haben und Schritte des Glaubens unternehmen, ohne alle Antworten zu kennen. Du musst einfach Schritte gehen und du sagst, Mensch, ich habe jetzt Zweifel, ich verstehe das nicht, warum kommt das wieder in mein Leben? Hey, come on, hey, wir sitzen im gleichen Boot. Geh weiter. Gottes Führung kann andere Ziele haben als unsere eigenen. Amen. Es geht nicht immer um finanziellen Gewinn oder äußerlichen Erfolg, sondern oft darum, das Leben anderer im Namen Jesu Christi zu berühren und zu verändern. Die Jünger befanden sich in einem Training. Sie wurden geformt. Übrigens, Gemeinde ist, habe ich neulich gepostet, kein Ort der Performance, sondern ein Ort der Formung. Es geht hier nicht, um zu zeigen, wie toll wir sind, sondern es geht zu zeigen, Jesus ranzulassen, wo wir noch Veränderung brauchen. Brauchst du Veränderung? Ich sage jetzt nicht, heb die Hand, weil es gibt manche, die heben nicht die Hand. Und die müssen dann für mich beten. Die Jünger wurden trainiert. Die wurden geformt. Guck mal, Stürme sind, ist ganz wichtig, Stürme sind nicht Gottes Wille für unser Leben. Ganz wichtig, die Stürme sind nicht Gottes Wille für unser Leben. Aber Stürme dienen, damit wir Gottes Willen leben. Er sitzt nicht da und sagt, Wolfgang, kommende Woche, da schicke ich mal so einen richtig heftigen Sturm. Dann zeige ich dem Wolfgang endlich mal, wie ich drauf bin. Er sagt immer so freundlich Halleluja. Der Pastor freut sich immer. Den lasse ich mal spüren und mal gucken, ob er wirklich glaubt, dass ich in Kontrolle bin. Ist so Gott? Nein, Gott ist nicht so. Stürme sind nicht Gottes Wille für unser Leben. Stürme dienen, damit wir Gottes Willen leben. Gott nutzt die Stürme in unserem Leben, damit wir sehen, er ist in Kontrolle. Der Glaube an Gott, ganz wichtig, garantiert nicht, dass wir von Schwierigkeiten verschont bleiben. Merkt ihr das? Im Gegenteil, manchmal führt uns Glaube uns direkt in turbulente und herausfordernde Situationen. Aber direkt. Wisst ihr, es macht einen Unterschied, ob wir Jesus nur cool finden oder ob wir wissen, dass er in absoluter Kontrolle ist. Die Frage, die ich mir stellen muss, glaube ich wirklich, dass Gott alles im Griff hat? Glaube ich wirklich, dass er in absoluter Kontrolle ist? Und mir geht es genauso wie dir. Ich habe immer wieder Situationen, wo ich das für mich durchbuchstabieren muss. Gott, bist du hier in Kontrolle? Bist du in absoluter Kontrolle? Ein einfaches Leben trägt nicht zum Glauben bei. Wenn das Wetter gut ist, verfallen wir in die Illusion, wir hätten alles im Griff und in Kontrolle. Wisst ihr, leichtes Leben führt oft zur Illusion, dass wir uns selbst genug sind. Aber wenn dann Schwierigkeiten kommen, was gibt mir dann halt? Ich selber? Sorry, nee. Auf gar keinen Fall. Weißt du, auf mich ist manchmal kein Verlass. Auf dich auch, aber auf ihn ist immer Verlass. Weil er treu ist, weil er gut ist.
Und es gab noch nie, noch nie, noch nie in meinem Leben eine Zeit, einen Moment, wo seine Güte nicht da war. Ob ich sie gesehen habe oder nicht, ist was anderes. Aber er ist immer treu. Er ist immer da. Und Corona hat uns gezeigt, ob wir wirklich glauben, dass Gott in Kontrolle ist, oder? Mann, was haben wir uns den Mund fusselig geredet? Was haben sich Christen gefetzt? Was hat es Meinungsverschiedenheiten gegeben? Ja, das hat uns einiges gelehrt. Ein Ehebruch des Partners zeigt dir, ob du wirklich glaubst, ob Gott in Kontrolle ist. Wenn Leute schlecht über dich reden oder hinter deinen Rücken reden, zeigt es, ob du wirklich glaubst, dass Gott in Kontrolle ist. Wenn deine Firma schlechte Zahlen schreibt, dann zeigt es dir, ob du wirklich glaubst, dass ob Gott in Kontrolle ist. Mario, mein Freund, ist Chef einer Firma. Und es hat mich immer fasziniert, mit welcher Zuversicht, natürlich auch Struggle und ja, Mensch, wie wird das werden, aber immer wieder, Gott ist in Kontrolle. Auch durch die schwierigen Phasen hindurch. Und da wurde er mir an vielen Stellen zum Vorbild. Und leider präsentieren manche Kirchen und Gemeinden nur einen coolen Jesus, aber keinen Jesus, der in absoluter Kontrolle ist. Da geht es um Coolness. Hey, da geht es um Lifestyle. Hey, was nützt mir all der coole Lifestyle, wenn mein Partner mich betrogen hat? Was nützt mir der coolste Lifestyle mit Jesus, wenn meine Krankheit nicht weggeht? Wenn ich Schmerzen habe ohne Ende? Was nützt mir ein cooler Lifestyle? Entscheidend ist nicht, ob wir Jesus cool finden. Entscheidend ist, ob wir glauben, dass er mein Herr ist. Und ob er in Kontrolle ist. Und wenn ich glaube, ich sag dir, wenn ich glaube und wenn ich das für mich durchbuchstabiere, dass er mein Herr ist, dass er in absoluter Kontrolle ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann bin ich nämlich cool in manchen Situationen. Dann bleibe ich cool. Es geht nicht darum, ob wir einem coolen Jesus nachfolgen. Es geht darum, ob wir cool bleiben, wenn die Krisen in unserem Leben einziehen. Könnt ihr was damit anfangen? Habt ihr manchmal Herausforderungen? Hilft uns ein cooler Jesus oder hilft uns ein Herr? Ein guter Gott. Ein Gott, der in absoluter Kontrolle ist. Der Punkt ist, wir haben ein Problem. Wir haben gern die Kontrolle. Aber wir haben nichts in Kontrolle. Wir haben nichts in Kontrolle. Aber wenn wir Jesus haben, hat er alles in Kontrolle. Und keine Kontrolle bedeutet nicht, alle Verantwortung von mir wegzuschieben. By the way, habe ich vergessen zu sagen, habe mir dick aufgeschrieben, wenn dein Mann oder deine Frau keinen Bock mehr hat auf Jesus, zeigt sich, ob du immer noch vertraust, dass Gott in absoluter Kontrolle ist. Wie viele erleben das, wo der Mann plötzlich nicht mehr möchte? Aus welchen Gründen auch immer, oder die Frau, oder die Kinder. Gott ist in Kontrolle, komme was wolle. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Die Frage ist, ob wir das glauben. Nun möchte ich darüber sprechen, Jesus ist der allmächtige Gott. Denn das ist auch, was die Jünger lernen mussten. Guck, Vers 24. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen, Meister, Meister, die kommen um. Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Jesus stillte den Sturm und die Wellen mit einem einzigen Wort. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Wisst ihr, normalerweise brauchen Wellen, um sich zu beruhigen, einige Stunden bis einige Tage. Normalerweise, aber nicht bei Jesus. Die Jünger haben Folgendes nicht berücksichtigt. Dieser Jesus, der zu Wind und Wellen sprach, war derjenige, der Wind und Wellen erschuf. Und die kannten ihn. Und die wussten, wenn Jesus spricht, wir hören. Und die Jünger waren fassungslos, sie sagten, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wisst ihr, es gibt nur eine einzige Antwort auf diese Frage, Gott selbst. Gott selbst, höchstpersönlich. Das Alte Testament bezeugt nämlich, dass nur Gott die Elemente
beherrschen kann und kontrollieren kann. 1. Samuel 7, Vers 10, Psalm 18, 13 bis 15, Psalm 29. Und die Jünger kannten die Geschichte von Mose, wie Gott das Meer geteilt hat. Aber was sie nicht wussten, dass dieser Gott, der das Meer damals geteilt hat, mitten unter ihnen ist. Und der genauso in der Lage ist, zu dem Sturm zu sagen, stopp, verstumme. War der Gott des Alten Testaments wirklich bei uns? Und die Jünger mussten deren, genau, Moment mal, der Gott des Alten Testaments, der ist hier. Der lebt bei mir. Der lebt mit mir. Und er ist in absoluter Kontrolle. Der ist allmächtig. Der ist powerful. Und wenn er zu den Elementen spricht, hey, dann wird gehört. Und es ist eine bedeutende Lücke im Glauben, in unserem Glauben, wenn wir nicht sicher sind, ob Gott in einer Krise bei uns ist und ob er sich um uns kümmert. Das ist eine Lücke in unserem Glauben. Und das ist auch ein Grund, warum manche Leute auch irgendwann vom Glauben weggehen. Warum? Weil die Lücke in ihrem Leben da ist, sagen, Mensch Gott, bist du wirklich in Kontrolle? Es macht keinen Unterschied, an einen mächtigen Gott zu glauben, der das Universum erschaffen kann, wenn er in der Not abwesend ist. Es wäre so, als würde Gott nicht da sein. Wenn wir das denken, dass er in meiner Not nicht da ist, wäre es so, als wäre er nicht da, als würde es ihn nicht geben. Aber Gott ist nicht abwesend. Amen. Er ist da. Und die Jünger mussten lernen, dass Jesus manchmal den Sturm stillt. Manchmal. Aber was sie lernen müssen, er ist immer mitten unter ihnen. Wisst ihr, es gibt keine Sturmgeschichte in der Bibel, wo Jesus nicht dabei ist. Wo Jesus nicht mitten unter ihnen ist. Gott ist mit uns in den Stürmen. Sie mussten lernen, dass Jesus die Macht hat, über die Naturgewalten und die bösen Mächte zu gebieten. Sie mussten lernen, dass Jesus ihnen versprochen hat, dass er sie sicher ans Ziel bringen wird. Und sie mussten lernen, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Nun möchte ich darüber sprechen, Jesus ist der Friede in unseren Stürmen. Wisst ihr, Gott benutzt oft die Stürme des Lebens, um uns zu zeigen, dass wir ihm vertrauen können, seiner Macht, seiner Liebe und seiner Weisheit. Durch die Stürme werden wir ermutigt, unsere geistliche Sicht zu entwickeln und die Tatsache anzuerkennen, dass Jesus uns Heilung, Ruhe und Kraft geben kann, egal wie die Welt oder unser Leben aussieht. Egal, was in deinem Leben aussieht, er möchte dir Frieden geben und er möchte dir Ruhe geben. Und sorry, dass ich so heute auf Corona rumreite. Normalerweise mache ich das nicht, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber Corona hat gezeigt, wie viel Frieden und Ruhe wir wirklich haben. Und wisst ihr, worauf ich einfach keine Lust mehr habe? Auf diese ganze, nach außen hin alles irgendwie, als wäre alles tippitoppi. Gott möchte seine Braut verändern. Er möchte wirklich, dass sie Frieden hat. Er möchte wirklich, dass wir Frieden haben, dass wir sicher sind in ihm, dass wir glauben, dass er in absoluter Kontrolle ist, weil die Stürme da sind, die kommen. Wenn uns jemand enttäuscht, dann schenkt er uns Frieden der Person wieder vernünftig, die Person vernünftig zu begegnen. Hast du schon mal jemanden enttäuscht? Ja, bestimmt. Wirst du immer deswegen gut behandelt? Nicht immer, ne? Behandeln wir immer die Leute gut, wenn wir enttäuscht wurden? Und genau das ist der Punkt. Manche Verletzungen, manche Enttäuschungen sind so tief. Aber die Frage ist, ist Jesus mittendrin in dieser Situation? Nun möchte ich über den Zweck der Stürme sprechen. Jesus bringt nicht absichtlich Stürme in unser Leben, um unseren Glauben zu stärken. Er sagt nicht, okay, wie es schon sagte, Wolfgang, ich bringe dir jetzt einen Sturm in dein Leben. Nein, der Punkt ist, Gott weiß, wir leben in einer Welt, die voller Sturm ist. Deswegen schreien Babys, by the way, wenn sie geboren werden. Sturm. Ah, Schock. Ah, ja. Natürlich müssen sie auch schreien, damit sie atmen und so weiter, aber im Grunde genommen erleben die ihren ersten Schock. Keine Sorge, die Welt ist nicht nur schlecht, ja. Aber Gott benutzt die vorhandenen Stürme, um unseren Glauben zu entwickeln und zu stärken. Stürme sind ein Teil des Lebens in einer gefallenen Welt. in einer gefallenen Welt. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, hast du schon mal Drogenarbeit gemacht mit Leuten? Oder Leute, die im Häfen hier in Göppingen auch arbeiten. Manche Menschen sind so kaputt, so herausgefordert. Und du siehst die gefallene Welt in ihren Augen, in ihren Gesichtern. Und wenn du mit ihnen sprichst, du spürst die Not. Wie viele Kinder und Jugendliche leben in dieser Welt, wachsen in dieser Welt auf, ja, die diese gefallene Welt erleben, die den Schmerz in dieser Welt erleben, kaum Bestätigung, kaum Liebe. Und für die gilt auch, Gott ist in absoluter Kontrolle, auch wenn sie durch schwere Zeiten durchgehen. Amen. Probleme und Schwierigkeiten gehören zur Realität des Lebens. Und leider hat dieser Wohlstand, das Wohlstandsevangelium an vielen Stellen viel kaputt gemacht in der Christenheit. Man denkt, wenn kommt zu Jesus und dann ist alles tutti. Nein, wenn du Jesus folgst, dann können auch Stürme kommen. Stürme entstehen. Die Stürme erinnern uns daran, dass wir Gott brauchen und dass unsere wahre Freude und Zufriedenheit nur in ihm zu finden ist. Amen. Und was mir auch wichtig geworden ist, Jesus handelt nicht immer so, dass er seine Macht gleich demonstriert. Jesus handelt auch so, dass er seine Weisheit demonstriert. Und manchmal verschwinden unsere Probleme und Sorgen nicht sofort. Warum? Weil er über allem steht, er weiß, er kennt seinen Masterplan. Ich glaube, Corrie ten Boom war das, die gesagt hat, wisst ihr, ich verstehe vieles nicht in meinem Leben, aber ich weiß, und mein Leben ist wie ein Webrahmen, also ein Webteppich, ja? Und am Ende, wenn ich irgendwann bei Gott bin, wird der Teppich umgedreht und dann sehe ich das schöne Muster. Jetzt verstehe ich manches nicht. Jetzt erkenne ich manches nicht. Und Stürme können als Wachstumsschmerzen dienen und zu einer tieferen Glaubenserfahrung mit Gott führen. Und das Erstaunliche an der Reaktion der Jünger nach der Beruhigung des Sturmes war, dass die große Furcht verspürten. Das ist interessant. Und hier geht es darum, sie hatten keine Angst vor den Elementen, sondern es entstand Gottesfurcht in ihrem Leben. Und ich sage euch ganz ehrlich, warum ich heute da bin, da stehe, wo ich stehe. Wisst ihr, weil meine Eltern mir Gottesfurcht weitergegeben haben. Die haben mich nämlich, mein Bruder ist auch Pastor, und die haben uns Folgendes gelehrt, wisst ihr, ihr könnt euren eigenen Weg gehen. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Die Welt steht dir offen. Aber Gott ist eine Realität im Leben, der du nicht ausweichen kannst. Und ich stand schon oft vor der Entscheidung, folge ich ihm ganz nach oder gehe ich meinen eigenen Weg. Und die Gottesfurcht, also nicht, dass ich Angst hatte vor Gott, aber ich wusste, Gott ist viel stärker als ich, Gott ist größer als ich, Gott ist mächtiger, ist viel weiser als ich und ich bin besser dran, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm nachfolge. Amen. Jesus möchte, dass wir von unserer Macht, dass wir von seiner Macht und Größe so überwältigt sind, dass wir nie wieder tiefgreifende Furcht empfinden. Er benutzt möglicherweise jeden Sturm, der an uns Segeln zerrt, um uns zu reifen und zu stärken. Und ich habe es in einem der letzten Podcasts, habe ich das erwähnt. Letztes Jahr war ich selber in einer ziemlich heftigen Krise, wo ich mich gefragt habe, ob das überhaupt alles Sinn macht, was man so macht. Und es führte mich in so einen Sturm, so einen inneren Sturm. Ich habe mir Hilfe suchen müssen. Ich habe mir Menschen suchen müssen, mit denen ich rede. Mit denen ich über meinen Schmerz, über meine Verletzungen der vergangenen Jahre, über die Dinge, meine Träume, meine Erwartungen, über das ich sprechen muss. Und dieser Sturm, der in mein Leben einzog, war so heftig, wo ich dachte, aber ich dachte manchmal, Gott, ich halte das nicht mehr aus. Aber in diesem Sturm, in dieser Krise, habe ich festgestellt, wieder neu, Jesus ist mittendrin mit mir in diesem Sturm. Und er möchte mir helfen. Und er hat die Dinge nicht gleich verschwinden lassen, aber in seiner Weisheit hat er angefangen, mein Herz zu verändern. Möchtest du das auch? Dich von Gott verändern lassen? Inmitten der Herausforderungen, inmitten der Krisen, inmitten der Stürme. Und das Versprechen Gottes in unseren Stürmen ist, die Bibel warnt uns vor Stürmen. Sie sagt, es gibt Stürme. Guck, die Bergpredigt, Jesus predigte und am Ende der Bergpredigt spricht er von zwei Männern. Der eine Mann baut auf Sand und der andere auf Fels. Weil er sagt, der Sturm, der Regen kommt über alle Leute, über alle Menschen. Es wird über alle Leute kommen. Und da ist die Frage, wie gehst du damit um? Wie gehen wir damit um? Sind wir wirklich auf Felsen gegründet, auf Jesus Christus, unserem Herrn? Das Fundament auf Gottes unerschütterliche Wahrheit ermöglicht es uns, den Stürmen des Lebens standzuhalten. Und die Bibel verspricht uns, dass unser Erlöser an Bord ist. Wir können dem Sturm versuchen, ausweichen zu wollen, aber es ist eine falsche Wahl. Denn die Stürme werden uns finden, die Stürme folgen uns nach. Warum? Denn wenn ich ein Problem mit jemandem habe und weggehe, die Probleme werden wieder entstehen. Weil ich bin ja dabei. Und die Bibel verspricht, dass der Glaube die Furcht vertreibt. Die Jünger hatten noch keinen reifen Glauben, als sie mit Jesus ins Boot stiegen. Aber wir wissen später, wie sie für den Glauben eingestanden sind. Aber in diesem Moment hatten sie Furcht, hatten sie Angst, aber später haben sie ihr Leben für Jesus gegeben. Warum? Weil Jesus sie gelehrt hat, ich bin in absoluter Kontrolle. Und wenn sie an jenem Tag bereits, guck mal, wenn sie an jedem Tag bereits einen reifen Glauben gehabt hätten, wisst ihr, was passiert wäre? Ich denke, sie hätten sich mit Jesus schlafen gelegt. Weil sie wussten, also sie hätten gewusst, Jesus kommt nicht um. Jesus ist nicht in Gefahr. Und deswegen, die Botschaft ist einfach aus diesem Text. Stürme kommen, Stürme sind da. Und du kannst die Leute in zwei Kategorien einteilen. Diejenigen, die gerade eine Krise durchmachen, einen Sturm, und diejenigen, auf die ein Sturm wartet. Ich hoffe, ihr seid ermutigt heute, ja? Aber wisst ihr, das ist die bittere Realität. Das ist Realität, ja? Und ja, da kann eine Kündigung kommen, da kann ein Unfall passieren. Freunde von uns haben uns kürzlich erzählt, ich habe es schon ein paar erzählt, Freunde von uns haben uns erzählt Folgendes. Verwandte von ihnen, die haben Kinder, die sind im Alter meiner Kinder. Und ein Kind von denen, knapp 10 Jahre, ist aus dem Haus raus, geht raus, und das ist jetzt vor 2, 3 Wochen oder 4 Wochen passiert, geht raus aus dem Haus, geht an die Straße. Ich weiß nicht, ob es über die Straße gegangen ist, da kommt ein Auto und fährt das Kind tot. Tot. Als ich das gehört habe, ihr Lieben, das war ein Schock, das allein zu hören. Wie geht es den Menschen, die sowas erleben? Deswegen, ich möchte uns keine Angst machen. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ist die Welt, in der wir leben. Wir leben, wir können Sturm von einem Moment auf den anderen erleben. Aber die Frage ist dann, glaube ich wirklich, dass Jesus in absoluter Kontrolle ist? Dass Jesus mein Herr ist? Dass Jesus mein Gott ist? Und ich möchte uns einfach nochmal besinnen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und uns nochmal mit reinnehmen. Stellt euch mal vor, Jesus hat das Universum geschaffen. Die ganze Galaxie, alles. Er hat dich und mich geschaffen. Dieser Gott, der Milliarden von Kilometern entfernt, Lichtjahre von hier hat, perfekte Sonnensysteme, alles, alles hat er geschaffen. Und alles hält er in seiner Hand. Er hält all das in seiner Hand und er hält unser Leben in seiner Hand. Und die Botschaft von all dem, was er geschaffen hat, was er gemacht hat, wenn wir die Augen öffnen, ist, ich bin in Kontrolle. Ich habe alles in meiner Hand. Und ich möchte uns ermutigen, einladen, zu diesem allmächtigen Gott zu kommen heute Morgen. Zu diesem Gott, der in absoluter Kontrolle ist. Vielleicht schließt mir die Augen. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, Herr. Danke, dass es uns hier auch jetzt so gut geht, Herr. Ich weiß nicht, ob jeder sich wirklich gut fühlt heute Morgen. Ich weiß es nicht, ob es jedem wirklich gut geht heute Morgen. Ich weiß von manchen, die gehen durch einen Sturm. Ich weiß von manchen, über das, was ich heute gesprochen habe, das ist bittere Realität. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in dieser Realität, dass du dich offenbarst und dass du dich zeigst und dass du dein Herz offenbarst diesen Leuten, die jetzt durch eine schwere Zeit gehen. Und ich bitte dich für diejenigen, die diese Predigt hören. Uns erreichen Nachrichten von Menschen, die durch eine richtig heftige Zeit gehen und die sagen, das, worüber ihr hier sprecht, das gibt mir Hoffnung. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt den Leuten, die jetzt auch nicht hier sind, die vielleicht zu Hause diese Predigt hören oder anschauen, bitte dich, Herr, dass du jetzt in diesem Moment in ihren Sturm dich offenbarst und dass sie dich kennenlernen, dass sie ihr Leben dir geben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, wenn du diesen Jesus, wenn du mit ihm noch nicht unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, Jesus anzufolgen. Du kannst folgendes Gebet sprechen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz, reinige meine Gedanken. Mach mich frei von meinen Belastungen und hilf mir, dir nachzufolgen. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke für deine Liebe. Und hilf mir, dir nachzufolgen. Und ich bete, Herr, dass du Leuten, die jetzt hier sind, die vielleicht ähnlich wie die Jünger sich in einem Sturm befinden, dass du jetzt kommst und dass du sie jetzt anrührst. Und ich möchte dich einladen jetzt, vielleicht lassen wir einfach die Augen geschlossen gemeinsam. Wenn du sagst, ja, ich stehe auch in so einem Sturm, ich weiß nicht, ich habe, ja, vielleicht ein bisschen die Orientierung verloren, vielleicht habe ich die Orientierung, aber ich merke, mein Leben wird durchschüttet. Vielleicht stehst du einfach auf. Ich möchte für dich, wir beten jetzt. Dann steh jetzt einfach auf, wenn du sagst, ja, mir geht's genauso wie den Jüngern. Dann steh einfach auf. Da bist, dass du Hoffnung gibst, komm in deinem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Ich segne euch, dass ihr seine Stimme hört, seine mächtige Stimme hört und dass ihr genauso wie er Ruhe haben könnt, Frieden haben könnt. Und ich bitte dich, dass da, wo Verunsicherung in euer Leben reingekommen ist, dass Jesus als der mächtige König in euer Leben jetzt hier sich erweist, der in absoluter Kontrolle ist. Jesus, danke, Herr. Und ich preise dich über den Leben dieser einzelnen Leute. Ich preise dich dafür. Und ich möchte euch zusprechen, Jesus ist in absoluter Kontrolle. Er hält euch in seiner Hand. Danke, Herr, für deine Liebe, für deine Nähe, für deine Gegenwart. Vielleicht singen wir noch gemeinsam ein Lied, ein Abschlusslied. Und ja, danke dir, Herr, dass du in absoluter Kontrolle bist. Amen.